Sukhothal. Kultur, wo unter tut geht.
Am Sonntag ist wieder Valentinstag. Und wie jedes Jahr werden an diesem Tag viele rote Rosen verschenkt. Ich persönlich freue mich ja mehr über einen Kaktus als über einen Strauß rote Rosen. Aber da haben alle ihre eigenen Vorlieben. Und manchmal entscheidet auch der Anlass, für welche Blumen dass man sich entscheidet. Die rote Rose steht zum Beispiel für Liebe und Einheit, die Narzisse für Eitelkeit, die Lilien für Freiheit, die Orchideen für Lust und die Tulpen für Hoffnung. Mit Blumen kann man also viel sagen. Seit Jahrhunderten sind die Menschen fasziniert von der Schönheit der bunten Blüten und dem Mythos, der ihnen anhaftet. Wir von Subkutan tauchen in der heutigen Sendung ein in die Welt der Blumen. Wir machen eine Reise in die Romantik und ergründen die Bedeutung der blauen Blumen in romantischer Literatur. Wir verfolgen die Karriere von Edu Weiss, der zu dem Symbol der idyllischen Bergwelt geworden ist. Und wir zeigen auf, dass der Rosenstrauß, den du am Valentinstag verschenkst, auch nachhaltig sein kann. Ich bin Susanne Gredl und nehme dich mit auf die Blumenwiese.
Sukhothal.
Stell dir vor, es ist Frühling und du spazierst an einer Wiese vorbei. Plötzlich entdeckst du eine ganze Schar von blauen Blumen, die im grünen Gras leuchten. Der Blütenduft steigt dir in die Nase, du geniesst die Ruhe in der Natur und wirst ganz sehnsüchtig. Das Gefühl haben auch die DichterInnen aus der Zeit der Romantik kennt. In ihren Texten haben sie die blaue Blume häufig gesucht, manchmal schon erwandert und doch nie wirklich gefunden. Der Literaturwissenschaftler Nicolas Detering weiss mehr über die Symbolik der blauen Blume. Janet Wolf hat sich mit ihm auf die Suche gemacht.
Wir sind in der Epoche der deutschen Romantik, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Französische Revolution krempelt das alte Europa um. Die seit dem Mittelalter bestehenden Stände, Adel, Klerus, Bürger und Bauerntum, gehen über in eine bürgerliche Gesellschaft. Der Mensch ist nicht mehr Leibeigener seines Fürsten. Kirche und Staat werden getrennt, erste Dampfmaschinen zischen.
In der Romantik beginnt so etwas, was man eine Auseinandersetzung mit der Moderne nennen könnte. Und da spielen politische Ereignisse natürlich eine Rolle, aber auch andere Modernisierungseffekte und Phänomene, etwa der frühe Kapitalismus, die Industrialisierung, natürlich die Aufklärung mit ihrem Versuch einer Rationalisierung. Und die Romantik ist zu einem guten Teil eine Gegenbewegung.
Eine Gegenbewegung zu gesellschaftlicher Neuordnung und Fortschritt. Viele RomantikerInnen entfliehen den modernisierten Städten, gehen auf Wanderschaft. Die Suche nach Unendlichkeit, nach dem Sagenhaften, nach dem Ideal nie dagewesener Glückseligkeit ist die Suche nach der blauen Blume. Professor Dr. Nicolas Detering von der Uni Bern erläutert, wo sie ihre Wurzeln hat.
Die blaue Blume ist ein Symbol, was um 1800 aufkommt. Und man kann also so eine Urszene benennen in einem Romanfragment von Novalis. In diesem Roman, der im Mittelalter spielt und von Poesie handelt, von Dichtern handelt, gibt es also einen Traum des Titelhelden Heinrich von Ofterdingen, der die Begegnung mit einer blauen Blume, einer Wunderblume, schildert.
Auf der Suche nach dieser sagenhaften Blume wird der Held zum lebens- und liebeserfahrenen Mann. Seitdem dient die blaue Blume als Symbol für romantische Sehnsucht, Imagination, Utopie. Auch andere Schriftsteller dieser Zeit greifen sie als Symbol auf und prägen so ihre Bedeutung. Bislang sind nur Männer bekannt, die sich mit der blauen Blume auseinandersetzten.
Ich suche die blaue Blume. Ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüht. Ich wandere mit meiner Harfe durch Länder, Städt und Auen, ob nirgends in der Runde die blaue Blume zu schauen. Ich wandere schon seit lange, hab lang gehofft, vertraut, doch ach, noch nirgends hab ich die blaue Blume geschaut.
Die blaue Blume ist auch in diesem Gedicht von Josef von Eichendorff von 1818 kein botanisches Gewächs, sondern vielmehr literarisches Kennzeichen für einen kleinen Kreis von Romantikern, die sich in den brodelnden Veränderungen der Moderne nicht wohlfühlen, die sich zurücksehnen nach der alten Heimat und einer intakten Natur.
Das Spezifische des romantischen Naturdenkens ist eines, wo die Natur nicht dem Menschen untertan gemacht werden soll.
In den Wäldern wurde aber zum Heizen viel Brennholz geschlagen. Also entstand um 1800 im deutschsprachigen Raum die erste größere Waldschutzbewegung, forciert vom ökologischen Bewusstsein der Romantik.
Der Wald ist ja so eine Sehnsuchtsfigur der Romantik und durchaus auch etwas, was man gefährdet sieht, gefährdet durch die Industrialisierung, gefährdet durch den Menschen.
Schnell voranschreitende Technologien, globale, undurchsichtige Kapitalmärkte, Fortschritt verbunden mit gleichzeitiger Umweltzerstörung. All das könne uns heute ebenso zermürben wie die blaue Blume-RomantikerInnen vor 200 Jahren. Krisen gäbe es natürlich immer wieder, so Nicolas Detering. Doch
die Französische Revolution und die Pandemie 2020 sind schon noch etwas mehr Krise. Also das Zusammenbrechen einer bestimmten Ordnung, das spielt sicherlich eine Rolle. Mir scheint es schon auch so, dass es ein ökologisches Bewusstsein gibt und einen Zweifel an den problematischen Folgen von Kapitalismus, Industrialisierung.
Was verkörpert die blaue Blume heute? Welche Sehnsucht schlummert in uns? Oder weniger romantisch formuliert, was bewegt und beschäftigt uns gegenwärtig? Die Sinnsuche durch den immer präsenter werdenden Klimawandel wird stärker. Die globale Umweltbewegung Fridays for Future zum Beispiel stellt ihre klaren Forderungen Richtung Klimagerechtigkeit und Umweltbewusstsein. Idealistisch oder zielgerichtet? Die heutige ökologische Bewegung sei durchaus sehr konkret, nicht nur utopistisch, sagt Nicolas Detering von der Uni Bern.
Sie erhofft sich außerdem die wesentlichen Veränderungen vielleicht weniger durch Ästhetik und Poesie als durch pragmatisches Handeln.
Die blaue Blume könnte heute ihr entrücktes Fantasiegewand abstreifen und sich politisch kämpferisch anziehen. Vielleicht würde ihr Rot besser stehen.
Ein Beitrag von Jeanette Wolf. Geredet hat sie mit dem Literaturwissenschaftler Nicolas Detering. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, in die Literatur von Romantik einzutauchen, hat Jeanette Wolf noch einen Tipp für dich. Und zwar das Buch «Walden – Life in the Woods» vom Philosoph und Autor Henry David Thoreau von 1854. Ganz am romantischen Zeitgeist entsprechend hat auch ihn die Sehnsucht gepackt, nach einem bewussten Leben mit der Natur. Darum hat er sich in eine Waldhütte zurückgezogen. Das Buch vereint Tagebucheinträge über sein Leben in der Natur, fernab vom Trubel vor Industrialisierung. Wir bleiben auch musikalisch noch ein bisschen in der Zeit von Romantik. Der Text vom nächsten Lied ist nämlich vom Gottlieb Jakob Kuhn geschrieben worden, ein Berner Pfarrer und ein Zeitgenoss aus der Romantik. Die Berner Mundartband Kummerbuben hat aus diesem Text einen Song kreiert, das Blümli. Nachdem machen wir einen Ausflug in die Berge und erfahren, warum das Edelweiss eigentlich so berühmt worden ist.
Ich habe an einem Ort ein Blümchen gesehen, ein Blümchen rot und weiss. Das Blümchen sehe ich nicht mehr, darum tut es mir im Herz so weh. Mir mein Blümli nicht, es geht nur ein Eisen so. Es ist leider Gott viel tausend Schritt, wo ich sehe mein Blümli nicht. Ich möchte gern wieder sein, oh Blümli mir. Nicht brechen an. Es muss ein anderer Kerl sein, der Schmerz mir drum so gruselig. Ach, lass mich bei meinem Blümli sein, ich schäm deswegen nicht. Es tröpfelt wohl ein Tränchen drin. Ach, ich mag nur mehr lustig sein. mir sein, o Blümling mir, o Blümling
This one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6.
Hier los ist Subkutan zum Thema Blumen. Vorher haben wir über die Bedeutung von blauen Blumen in Romantik geredet. Und jetzt geht es um den Star der Blumen in der Schweiz. Besungen wird hier die prominenteste Blume aus dem Alpenland, das Edelweiss. Wir richten das Scheinwerferlicht auf die alpine Blume und beleuchten ihre Karriere. Der Tobias Scheidegger von der Uni Zürich hat die Kulturgeschichte des Edelweiss erforscht. Zita Bauer hat mit ihm geredet.
Das Edelweiss wächst nur in den Alpen und muss schon immer wichtig sein für die Alpenbevölkerung, könnte man meinen. So ist es aber überhaupt nicht. Erstens geht man davon aus, dass das Alpenedelweiss, das bei uns als Edelweiss bekannt ist, von Zentralasien eingewandert ist. Die meisten Blumen der Gattung Edelweiss findet man auch heute noch in asiatischen Gebirgen. Und zweitens...
Die ganzen Erzählungen und Praktiken, die mit dieser Pflanze verbunden sind, sind Geschichte von der Moderne, also sprich vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.
Verantwortlich für die Bedeutung des Edelweiss sind zwei Phänomene. Der Alpinismus, also das Bergsteigen, und der Alpentourismus. Zuerst zu den Bergsteigern. Bürgerliche, elitäre Städter haben Ende 19. Jahrhundert angefangen, als Freizeitbeschäftigung in die Berge zu reisen und haben das Edelweiss für sich entdeckt. Oder anders gesagt, sie haben sich selber im Edelweiss entdeckt.
Und das hat dann so ausgesehen, dass man das Edelweiss so zu einem Pflänzchen stilisiert hat, wo nur ganz oben auf den allersteilsten Gipfelwänden ganz, ganz, ganz selten wächst. Und dann braucht es eben so einen entschlossenen, heroischen, strebsamen, bürgerlichen Mann, der sich trotzdem getraut, dort auf die Berge aufzusteigen und das Pflänzchen dann so als Belohnung für seinen Erfolgswille können zu pflücken.
Es blüht ein Edelweiss auf steiler Felsenwand, doch droben einsam und allein im Sommerwind.
Das Edelweiss hat die reinen, idyllischen Alpen verkörpert und einen Kontrast gesetzt zu der grauen Stadt mit ihren Massen an vermeintlich kranken, gefährlichen ArbeiterInnen, erklärte Tobias Scheidegger. Wo diese Bedeutung des Edelweiss im Bürgertum etabliert war, sei der Tourismus auf den Zug aufgesprungen. All diese beliebten Feriendestinationen, wie zum Beispiel Wengen und Rigi, haben ihre Werbeplakate mit dieser ikonischen Blume geschmückt.
Und dann fließt das Symbol in andere, neue, modische Sachen wie Trachten ein. Und die Trachten wirken aber noch viel besser, so uralt, dass es dann plötzlich völlig klar ist, dass muss es schon immer gegeben haben.
Um das Jahr 1900 herum sind Edelweiss-Motive neu auf Trachten gestickt worden. Und da hat das Bild vom Edelweiss als die Blume für Tradition verwurzelt. Und spätestens mit der Landesausstellung 1939, der sogenannten Landi, sei das Edelweiss dann als Symbol für eine traditionsverwurzelte und ländliche Schweiz in allen Köpfen gewesen. Nachher aber sei relativ lange nichts mehr Neues passiert. Das Edelweiss habe irgendwann eine Ausstrahlung verloren, sei ältelig und bünzlig geworden, bis es in den 1990er Jahren eine Renaissance erlebt hat. Und zwar im Rahmen von einem Phänomen, das als Swiss Ethnoboom bekannt ist.
Und dort gibt es nochmal so eine richtige Explosion von Konsumgütern alltäglicher Art, also Müsli, Schalen, Halstücher, Uhren etc., die so verziert sind eben mit dem Edelweiss. Und das ist so ein erster Versuch, vielleicht, dass das zunehmend so alt und dumpf vor diesen Symbolen so aufzupeppen. Später ist es dann vom Schweizerischen Bauernverband für seine Image-Kampagne mit dem Edelweisshemmli, das auch eine Neuerfindung ist, gebraucht worden. Aber so ganz durch die Decke ist das nie mehr gegangen. Aber es ist so, hat sich noch mal etwas bewegt.
So der Kulturwissenschaftler Tobias Scheidegger. Zum Schluss bleibt für mich nur noch die Frage, wieso ist es eigentlich genau das Edelweiss, wo diese Blume für eine traditionsverwurzelte alpine und ländliche Schweiz geworden ist?
Ich glaube, da hat man so mit ein bisschen Fantasie ziemlich jedes Gewächs und jedes Wesen irgendwo auf dem Staatsgebiet von der Schweiz nehmen können. Dass jetzt diese Pflanze ein Nationalsymbol von der Schweiz, das ist wirklich eine willkürliche Geschichte und zeigt eigentlich auch so die Wirkmächtigkeit von so kulturellen Operationen. Also eben quasi zu einem Symbol kann man so ein bisschen ziemlich alles machen. Und wenn es dann halt mal etabliert ist, dann bekommt es eine Eigendynamik und verfestigt sich so, dass heute wirklich alle glauben, das sei eine ganz alte Tradition.
Ein Beitrag von Zita Bauer. Sie hat mit dem Kulturwissenschaftler Tobias Scheidegger geredet. Die Lieder, die im Beitrag angespielt wurden, sind der Reihe nach vom Jodel-Doppelquartett Bergfreunde Thun, von Östi Dritten und von der österreichischen Band Edelweiss. Wenn es um Lieder geht, die das Edelweiss besingen, darf eins nicht fehlen.
Edelweiss. Every morning you greet me.
Der Titelsong vom Hollywood-Film «The Sound of Music» aus dem Jahr 1965. Der Film spielt in Salzburg und hat das Bild von der USA auf Österreich stark geprägt. Das Edelweiss ist nämlich nicht nur ein Schweizer Symbol, sondern hat auch für Österreich eine wichtige Bedeutung. Dazu eine lustige Anekdote. In den 1980er Jahren war der damalige Bundespräsident von Österreich, der Kirchschläger, in den USA auf Besuch. Und der damalige US-Präsident Reagan hat ihm das Lied abgespielt, wo er gemeint hat, es sei die Nationalhymne von Österreich.
Yes, my homeland forever.
Nach dem nächsten Lied hören wir, wie nachhaltig Schnittblumen sind. Und lernen ein Berner Blumengeschäft kennen, das seine Ware selber anpflanzt. Zuerst aber eben «The Florist» von Nilüfer Janja.
She's been sorting you out, a flower bouquet. Picks them straight from the ground, it's good dead anyway. Your favorite colors and 2D lovers. You've been keeping clean, living off plant feed and fertilizer. This one's a fighter.
Although I can't see the season healthy, can see why this should stop. But I know this too well. Stop.
sea. Till he swam down to the cavalry, he found what surprised her. They look just like ya.
Although I can't see the season, healthy can see why this should stop.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6.
Mwah. Hier hörst du Subkutan, das Kulturmagazin auf 95,6. Heute mit einer blumigen Sendung. Für uns ist es ja normal, dass wir im Winter eine Strauß rote Rosen kaufen können. Gerade zum Valentinstag ist das ja gäbig. Diese Rosen kommen ziemlich sicher nicht aus der Schweiz. Es ging aber auch anders. Es müssen ja nicht unbedingt rote Rosen sein. Die Blumengärtnerei Furima verkauft und produziert mitten in der Stadt Bern saisonale Blumensträuße. Michael Steinemann hat sie besucht und sich einen Blumenstrauß zusammenstellen.
Also das sind rote Anemonen. Und die habe ich so gerne, weil das sind so ein bisschen, wenn sie aufgehen, wie Augen, die einem anschauen. Oder die haben so eine Auge innen. Und das sind Ranunkeln. Die haben wir selber so, und da bauen immer auf das Wetter drauf an. Es ist kalter Winter und dann wird alles bremsen.
Normalerweise gäbe es eigene Ranunkeln ab im April. Ich bin zu Besuch in der Altstadt von Bern im Blumenladen von Ursi Furimann und sie stellt mir einen Blumenstrauß zusammen. Ein bisschen wild und farbig, mit Zweigen und grünen Blättern.
Wir verkaufen die immer ganz zu, weil sie gehen schnell auf, Frühlingsblumen. Es gibt andere Blumen, die müssen richtig offen sein, dass sie heuer Vase.
Eine Sonnenblume zum Beispiel, die müssen die Blüten schon gut offen haben, damit sie ihre Vase mag. Blumenstrauß im Sommer werden mit offenen Köpfen verkauft, wo bei Frühlingsblumen, so wie in meinem Strauß im Winter, die Blumen zu einen Köpfe haben, wenn man sie kauft. Sie gehen so an der Wärme schnell auf. Ursi Furima ist Floristin. Ihre Laden befindet sich in einem der Keller, die das Bild der Berner Altstadt prägen. Mal im Keller runter, kann man aber noch weiter runter. Und zwar gibt es eine Tür, die direkt an die frische Luft auf die Stege gibt. Die führt einem fast bis zur Aare, zwischen mehreren Dutzend Blumenbeeten. In diesen Beeten wachsen Blumen, die sie direkt im Laden verkaufen. Im Winter, also momentan, da sind sie aber auf Import angewiesen. Sie haben zwei Lieferanten aus Italien, die während diesen Monaten die Blumen direkt mit Lastwagen liefern. Das ist unumgänglich durch die stark schwankenden Temperaturen von unseren Breitengraden. Grünzeug wie Efeu oder Baumzweige, das kommen aber auch im Winter aus eigenen Händen. Das Blumengeschäft Furima hat die eigene Gärtnerei. Da schafft auch der Nicola, Sohn von Ursi Furima. Er ist gelehrter Gärtner.
Alles, was wir hier produzieren, produzieren wir nur für unseren eigenen Laden.
Ja.
Und auch die Mengen, die wir produzieren, ist sehr zugeschnitten auf den Bedarf, den ich Endkundschaft sucht. Und dadurch umgehen wir wie sehr grosse Teile das System von dem Blumenhandel, was es gibt, in der Schweiz oder europaweit.
So der Nicola Furima. Der Blumenhandel in der Schweiz ist laut Max Havelaar zu 90% vom Import abhängig. Die Blumen kommen zum Teil aus Europa. Aber gerade zum Beispiel Rosen werden auch überkontinental eingeflogen, zum Beispiel aus Kenia oder Ecuador. Beim Geschäftsmodell von der Blumengärtnerei Furima fallen die meiste Zeit der Transport sowie die Lagerung von Blumen weg, was sonst bei vielen Blumen einen grossen Teil der Handelskette ausmachen. Weil es aber im Normalhandel alles zu jeder Zeit gäbe, sei es bewusst über die Saisonalität und aber auch die Diversität von Schnittblumen in der Gesellschaft allgemein klein. Die meisten anderen Schweizer Blumenproduktionen sind Monokulturen. Das heisst, eine einzige Sorte wird in einer grossen Menge angepflanzt. Da hat der Blumenladen Furima einen anderen Ansatz, nämlich ein möglichst diverses Angebot zu haben. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeit oder biologischem Anbau sei zwar am Aufkommen, aber verglichen zum Gemüsemarkt sehr gering.
Das Biologische Forschungsinstitut FIBEL aus dem Aargau sind seit 5 Jahren in diesem Bereich am Forschen. Sie sind dran, ein Label aufzubauen für nachhaltige Schnittblumen.
Aber es ist noch sehr fest in den Startlöchern. Es ist noch nicht so viel Know-how und Wissen da, dass man das vergleichen kann wie zum Beispiel mit einem Gemüsebau, wo schon seit Jahrzehnten daran geforscht wird, wo man mittlerweile an einem Punkt ist, wo man sagen kann, ja, die Qualität des Gemüses ist nicht nur vergleichbar, sondern häufig sogar besser als das, was nicht bio ist.
Rein biologisch anzubauen, sei momentan rein wirtschaftlich gesehen nicht möglich. Auch wenn nicht Blumen ein Luxusprodukt sind. Blumen mit angefressenen Blättern, das will die Kundschaft nicht kaufen. In der Gärtnerei versuchen sie aber möglichst wenig zu spritzen, wie mir Dursi vorhin Mann erzählt. Das Angebot im Geschäft hängt grösstenteils von der Produktion ab, also von dem, was in den Blumenbeeten wachsen. Und die Blumenbeete der Herrengasse 19, die sind im Wetter ausgesetzt. Es sei aber eine perfekte Lage.
Dadurch, dass wir hier sehr windgeschützt und sehr südexponiert sind, ist hier der Herrengasse an den Hängen ist optimal, halt für frühe Sachen zu ziehen. Es ist viel geschützter, als jetzt, wenn wir exponiert auf einem Feld oder so produzieren.
Ein weiterer Vorteil sind die Sonne, die den ganzen Tag auf der Südhang scheint. Auch die Sandsteinmauern von den Beeten speichern die Wärme gut, so dass schon früh die ersten Pflanzen gezogen werden können. Allerdings müssen sie im Sommer mehr gegossen werden. Das liegt an den heissen Sommer, die der Klimawandel mit sich bringt. In einem der Treibhäuser schauen die Tulpen schon ein paar Zentimeter hoch aus der Erde. Das sind eine der ersten Blumen, die aus der eigenen Produktion stammen.
Ein Beitrag von Michael Steinemann. Sie hat mit der Floristin Ursi Furima und dem Gärtner Nicola Furima von der gleichnamigen Gärtnerei geredet. Furima hat zusätzlich zum Laden auch einen Meritstand auf dem Bärenplatz. Auf unserer Homepage kannst du übrigens nachschauen, wie der Blumenstrauß aussieht, den sich Michael Steinemann hat zusammenstellen lassen.
Apropos.
Jede Woche holt sich subkutan ein Kulturtipp aus einem Berner Lädeli. Diese Woche kommt der Tipp von Anna Christen aus dem Buchladen Klamauk in der Postgasse.
Zum heutigen Thema Blumen empfehle ich das Buch «Von fiesen Schädlingen, duftenden Kräutern und üppigen Blumen». Erschienen ist es im Elisabeth Sandmann Verlag. Und das ist wirklich so ein Rundumwissen, Garten, Schädlinge, wie man die auch natürlich bekämpft, wie man die Schnecken davon abhalten, zu essen etc. Sie wirklich ist ein Erfahrungsschatz von einem leidenschaftlichen Gärtner.
Der Buchtipp «Von fiesen Schädlingen, duftenden Kräutern und üppigen Blumen» vom leidenschaftlichen Gärtner Andreas Honecker. Das war es schon wieder mit der heutigen Dosis Subkutan. Wir würden uns über ein Feedback freuen. Entweder mit einem Blumenstrauß an Randweg 21 oder ein Mail an subkutan@rabe.ch. Alle Podcasts und Links zur Sendung findest du auf rabe.ch/subkutan und in der Podcast-App deines Vertrauens. Wie nachhaltig Blumenstrauße sein können, haben wir heute gehört. Aber wie steht es eigentlich um die Nachhaltigkeit von unserer Energie? Nächste Woche erfährst du bei uns, wie realistisch es ist, dass wir alle mal unseren eigenen Strom herstellen. Nächsten Mittwoch, gleicher Sender, gleiche Zeit. An der heutigen Sendung mitgeschafft haben Janette Wolf, Zita Bauer und Michael Steinemann. Sendungsverantwortlich ist Zita Bauer und ich bin Susanne Gredl und verabschiede mich. Und nicht vergessen, am Sonntag ist Valentinstag. Ich würde mich also schon noch über einen Kaktus freuen.
Rabe 95,6.